hatte ja mehrere Bücher zuvor schon geschrieben, so kleinere Fingerübungen sozusagen, ein Hesse-ABC, ein kleines Hesse-Lexikon. Und der Impuls überhaupt, mich mit Hesse zu beschäftigen, der geht noch auf meine Jugend in der DDR zurück. Da war Hesse für mich anziehend, weil er ja so eine Form von geistiger Gegenwelt auch bot. Also die DDR war ja sehr politisiert, was so Literatur betraf. Es ging immer um um gesellschaftliche Fragen, um politische Relevanz und also so dieses tagtägliche und unmittelbare politische und gesellschaftliche. Ja, vor dem war ich so ein bisschen auf der Flucht und da bekam ich dann zum ersten Mal den ersten großen Roman, mit dem Hesse auch Erfolg hatte von 1904, Peter Kamenz, sind in die Hand. Und da geht es ja darum, dass jemand Künstler werden will und dann nach Italien geht und auf dieser langen Reise am Ende des Buches einsieht, er wird eben kein Künstler. Das ist so ein bisschen das Parallelbuch zu Gottfried Kellers Grünem Heinrich. Das hatte mich fasziniert und seitdem hatte ich begonnen, systematischer auch Hesse zu lesen und natürlich dann eben so den Steppenwolf, diese Selbstverständigung eines Intellektuellen und unterm Rad diese Schulgeschichte, Zitate als so fernes Schweifen so eines religiösen Impulses bis nach Indien. Also diese Dinge wurzeln so bei mir tatsächlich in der Jugend. Mit 16, 17 Jahren begann ich zu lesen und habe damit eigentlich bis heute nicht mehr aufgehört, obwohl natürlich die Art und Weise, wie ich das lese und was mich daran interessiert, verändert hat. Also ich sehe natürlich auch immer stärker die Widersprüchlichkeit und den Preis, den Hesse dann in seinem Leben für diese Form von Dichtung auch bezahlt hat.
Genau, und das soll ja auch Thema sein unseres Interviews und da habe ich mich dafür entschieden, so chronologisch eigentlich vorzugehen im Leben von Hesse und einzusteigen mit dem Ersten Weltkrieg, denn Hesses Leben war ja nicht nur geprägt durch den Nationalsozialismus, sondern natürlich auch schon durch den Ersten Weltkrieg. Beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914, da war Hesse schon 37 Jahre alt, Familienvater und auch schon Autor und ja, man könnte sagen auch Leidender unter seinem psychischen Problemen, die er ja schon von klein auf hatte. Und er soll sich beim Ausbruch des Krieges als Kriegsfreiwilliger bei der deutschen Botschaft gemeldet haben, jedoch übrigens für untauglich befunden worden sein. Also im Krieg ist er dann so in dem Sinne nicht gezogen. Das verwundert etwas, wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass Hesse eigentlich als Kriegsgegner bekannt wurde in späteren Jahren. Wie war zur damaligen Zeit so sein Verhältnis zum Krieg und wie erklären Sie sich diese freiwillige Bereitschaft?
Ja, also dieser pazifistische Standpunkt, den Hesse dann später einnahm, das ist natürlich ein Weg, den er bis dahin gegangen ist. Und man muss ja wissen, dass Hesse 1912 in die Schweiz gezogen ist, nach Bern. Also er lebt zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Weltkrieges gar nicht mehr in Deutschland, war aber noch deutscher Staatsbürger. Und diese Kriegsbegeisterung, die uns heute so komplett unverständlich ist, ja, die teilte er ja mit Thomas Mann, mit den Betrachtungen eines Unpolitischen, die uns heute also ganz unheimlich anmuten, mit Ernst Barlach, der auch Kriegsfreiwilliger sein wollte, obwohl er auch schon über 40 war und später diese beeindruckenden Mahnmale geschaffen hat. Also es muss in diesem Sommer 1914 eine ganz merkwürdige Atmosphäre gewesen sein, also die bis nach Bern strahlte in die Schweiz, dass man dachte, jetzt geht irgendetwas endlich, was zu Ende, dieses Kaiserreich, dieser faule Frieden eines Europas, wo eigentlich alles so unter einem Staub und eine museale Verlogenheit sozusagen. Und jetzt kommt so ein barbarisch frischer Impuls und wir machen was Neues, Starkes, so, also so auch, was der Expressionismus ja so auch ausdrückt, wo auch viele Kriegsfreiwillige waren von den Expressionisten. Also so dieses Gefühl, wir setzen sozusagen uns in ein reales Verhältnis zu dieser Welt. Wir leben also in einer verlogenen, der Friede ist verlogen und dieser Krieg ist ehrlich und der wird sozusagen in das reale Verhältnis, was eigentlich in unseren Köpfen ist, setzen. So, und Hesse ist genau von dieser Bewusstseinslage, also die Schriften, die er 1914 im Sommer schreibt, also die sind also ganz und gar auf dem Kurs, wir wollen diesen Krieg gewinnen, wir wollen schnell gewinnen und ja, also dieses die deutsche Armee wird auch gewinnen. So. Das Problem bei Hesse ist, dass er ein ganz merkwürdiges Selbstverständnis hat. Er hat ja diesen pietistischen Hintergrund aus seinem Elternhaus, also es ist so eine protestantische Sekte, der Pietismus. Die Großeltern, der Großvater Gundert war in Indien, der Vater kommt aus dem Baltikum. Also das sind so Pastoren, die eine sehr strenge Schriftauslegung praktizieren. Und das ist eine sehr restriktive Erziehung, die er bekommen hatte, wo es darum ging, also man muss sich ganz nach der Schrift richten, sich moralisch verhalten, jede Form von Vergnügen und von ja auch so vitalem Impuls, von Aufbruch und Ausbruch aus etwas Bisherigem ist sündhaft. Das schleppt er ja mit sich und versucht das immer auch zu überwinden und zurückzulassen. Und dieser Krieg muss auch für ihn so dieser Impuls gewesen sein. Ja, ich befreie mich, wir alle befreien uns und wir machen was Neues. So, der Krieg mag mit einer schrecklichen barbarischen Schlacht, so, also das Militärische ist sicher was Hässliches, aber das geht vorbei und dann können wir eine neue Ordnung schaffen. Und da ist bei Hesse so dieser Gedanke, also im Sommer, im August und September ist er da noch völlig d'accord und meldet sich dann auch in Bern bei der Kriegsgefangenenfürsorge, wird er dann schließlich beschäftigt, die dann so Bücher für kriegsgefangene Soldaten in Lagern schicken. Sie geben auch eine Zeitschrift heraus. Aber der erste Dissens mit diesen nationalistischen Kräften und den eigentlichen Kriegsideologen ist auch schon auf den September 14 datiert, als er nämlich schreibt und er wundert sich, dass das so eine heftige Reaktion auslöst. Oh Freunde, nicht diese Töne. Und da sagt er, ja, den Krieg wollen wir natürlich gewinnen, unsere Armeen müssen auf dem Schlachtfeld siegen, aber ich bin doch gut befreundet mit Romain Rolland, der will auch, dass die Franzosen gewinnen, aber wir sind doch sozusagen eine europäische geistige Elite. Und wir dürfen uns unter den Intellektuellen Europas doch jetzt nicht gegenseitig bekriegen. Denn wenn diese Neuordnung Europas auf dem Schlachtfeld dann vollzogen ist, wer soll dann die geistigen Koordinaten, die geistigen Ordnungssysteme noch schaffen, wenn es nicht die großen Geister der Nationen sind? Und ich bin mit Romain Rolland befreundet und mit vielen anderen großen Autoren auch. Und wir haben ja eigentlich miteinander nichts abzumachen, auch wenn die Politik sozusagen jetzt sich kriegerisch äußert.
Genau, dazu würde ich ganz gern später noch kommen. Ich würde erst mal kurz dabei bleiben, was Sie angesprochen haben bei diesem Aufsatz, oh Freunde, nicht diese Töne, wo er ja, genau wie Sie gesagt haben, sich gegen nationalistische Polemik gestellt hat. Und er ist ja auch sehr bekannt geworden durch ein Zitat, wo er geschrieben hat, lieber von den Faschisten erschlagen werden, als selber Faschist sein, lieber von den Kommunisten erschlagen werden, als selbst Kommunist sein. Und das schrieb ja Hesse in seinem Gedicht Absage von 1933, als Hitler schon längst zum Reichskanzler ernannt war und der Schriftsteller auch als Hesse von Kollegen, Freunden und seinen Söhnen auch kritisiert wurde, weil er sich nicht zum Kommunismus bekennen würde. Hesse schrieb aber dennoch auch dazu, wer heute auf Seiten des Kommunismus steht, der bejaht die Zukunft. Genau. Welche Bedenken, welche auch zwiegespaltene Meinung hatte Hesse zum Kommunismus?
Ja. Also diese Absage endet ja damit, also wenn ich das vielleicht auch noch, Sie haben jetzt den Anfang gerade zitiert, ich würde jetzt das Ende ganz gerne zitieren, wo er schreibt, lieber wollen wir einsam als Träume verderben oder unter euren blutigen Bruderhänden sterben, als irgendein Partei- oder Machtglück genießen und im Namen der Menschheit auf unsere Brüder schießen. Also da äußert sich so dieses tiefe Misstrauen gegen jeden Parteigeist, gegen alles, was sozusagen fahnenschwingend Anhänger hinter sich schart und sagt, wir sind diejenigen, die da für die richtige Sache stehen. Und das bezieht sich bei Hesse also gegen rechts, gegen die Faschisten, aber es bezieht sich auch gegen die Kommunisten, ist es gesagt, obwohl er Ja, dieses erstaunliche Bekenntnis, das ist aber schon von 31, 2 Jahre zuvor, zum Kommunismus abgegeben hat. Dass er sagt, eigentlich sind wir, müssten wir alle Kommunisten sein, der Kommunismus kommt sowieso. Ja? Und das ist auch eine wunderbare Utopie für ihn. Aber das ist dann wieder die Grundfrage für Hesse, ist es eine Utopie, die kennt er ja auch aus seiner Kindheit, also das Paradies und das, wo alle Christen drauf hinleben und die Familie Hesse besonders streng. Das ist ja das, was bei den Kommunisten in ähnlicher Weise auf so eine politisch-ideologische Weise wiederkehrt, wenn man sagt, wir kämpfen für eine bessere Zukunft. Und er misstraut dem eben und sagt, ja, aber ist das jetzt etwas, was für alle dann sozusagen zwangsweise eingerichtet wird? Was ist denn mit mir merkwürdig lediertem Menschen? Passe ich da auch rein oder werde ich da zwangsweise zu verpflichtet? Also dieser Impuls, ich als Einzelner mit meiner ausgeprägten Individualität, ich passe nicht in diese Ideologien, egal unter welchem Vorzeichen. Und ich will mich auch sozusagen da nirgendwo anschließen und nicht verpflichten lassen, bei einer Partei des Fortschritts, wie auch immer sie sich jetzt hier dann genau nennt und wie sie sich auch formiert, mich da anschließen zu müssen. Ich stehe als Einzelner für das, was ich als wahr erkannt habe. Das ist Hesses Grundposition und die ist ja auch gar nicht so einfach durchzuhalten gewesen, denn er wird natürlich von allen möglichen Seiten dazu gedrängt, sich zu positionieren, das heißt zu anderen politischen Kräften nach 33 eben diese Kräfte, die gegen die Nazis kämpfen, zu stellen. Und da sind seine beiden Söhne, der mittlere Heiner, der Kommunist war, der jüngere Martin, der Fotograf war, die da eben sehr klar und sehr eindeutig auch sagen, also die sind ja auch Soldaten der Schweizer Armee zu dieser Zeit, wir haben überhaupt kein Problem, auf deutsche Soldaten zu schießen. Das ist, also es fällt uns leichter, als wenn wir auf Engländer oder sowas schießen müssten, weil die Deutschen hassen wir sowieso, weil sie Nazis sind. Das sind die Söhne. Und Hesse sagt dann zu seinen Söhnen, also langsam, das sind nicht nur Nazis, die da kommen, das sind auch Leute, die da mit Widerwillen in Uniform gesteckt werden und die vielleicht gar keine Nazis sind, aber in diesem totalitären System leben. Es ist alles etwas komplizierter. Und dieses, es ist alles etwas komplizierter und man kann nicht einfach so einem direkten Impuls, das ist mein Feind und wenn der weg ist, geht's uns besser. Diese Einfachheit, der will er sich entgegenstellen, das ist sein Selbstverständnis als Intellektueller. Das ist natürlich etwas, wenn man so in einer ganz konkreten Position steht. Also da sind die Nazis in Deutschland an der Macht. In der Schweiz ist man auch nicht gerade sicher. Also die Gestapo kommt auch über die Grenze und verschleppt und tötet Schweizer, die sich zu laut gegen die Nazis in Deutschland geäußert haben. Diese Fälle kamen vor und außerdem war es in der Schweiz direkt verboten. Das war ein Teil der Neutralitätspolitik, sich öffentlich gegen Deutschland, Nazi-Deutschland zu äußern. Also in dieser Zwangslage steckte er auch. Aber er wählte eben auch ganz bewusst nicht diese unmittelbare Form jetzt. Also er hat es auch nicht vermisst, denke ich mal, dass er sich nicht in einem Zeitungsartikel jetzt gegen Goebbels gestellt hat, gegen die Art und Weise, wie da Bücher verbrannt wurden in Deutschland. Also so diese unmittelbare Art von Publizistik, die dann ja Thomas Mann in den USA auch gewählt hat, auch auf Druck von Erika und Klaus, seinen Kindern, das lag ihm eigentlich nicht. Und er wollte natürlich trotzdem etwas dagegen stellen, etwas, was für sein Verständnis von Humanität auch zeugte. Und da begann dann eben in dieser Zeit dieses große Projekt des Glasperlenspiels. So als etwas, als großer Bildungsroman, der ja gegen diese Geistzerstörung in Deutschland auch angeschrieben ist. Und also, wo er ein Zeichen setzen will, also gegen die SS etwa, die ja auch so ein Ordensselbstverständnis hatte, indem er eben einen Orden Kastalien, einen Bildungsorden setzt mit dem Josef Knecht und da eben so wie Goethe in seinem Faust, zweiter Teil, eine große Reise durch verschiedene Zeiten und Welt gegen so eine Art Science-Fiction-Roman fast schreibt, in dem es immer darum geht, welche Gestalten nimmt eigentlich der Geist an und was ist der Geist? überhaupt für den Menschen. Und das hat natürlich eine sehr hohe, also ein hohes Niveau, und es ist auf einer schwierigen und auch nicht eindeutigen Ebene geschrieben. Und ja, also das kann man als Vorzug begreifen. Das würde ich tun. Oder man kann auch sagen, er mogelt sich da um eindeutige Stellungnahmen herum. Aber das hat immer sehr viel damit zu tun, welches Selbstverständnis man selbst hat. Also ob ich jetzt von jemandem erwarte, dass er sich immer 1:1 und klar äußert. Oder ob ich sage, es ist genauso wichtig, dass jemand mit künstlerischen Mitteln Antworten auf eine Krise der Zeit und auch auf die Katastrophen der Zeit versucht zu finden, die dann natürlich nicht so tagespolitisch eindeutig klingen. Das ist ja gerade ihr Wesen und ihr Sinn, dass sie das nicht tun.
Hm. Genau, also Sie haben ja selber gerade erklärt, er selbst hat nie jetzt lautstark quasi metaphorisch gesehen vom Berg heruntergeschrien, gegen welche Verhältnisse er protestiert. Er hat aber auch sehr wohl Stellung, jedenfalls auf seine Art und Weise bezogen. Kann man ja auch noch Beispiele nennen, dass er zum Beispiel in den 30er Jahren auch verstärkt für jüdische und andere von den Nationalsozialisten verfolgte Autoren sich ausgesprochen hat und er dann schon gar nicht mehr in Zeitungen eigentlich veröffentlicht wurde oder jedenfalls nicht gern veröffentlicht wurde. Dennoch wurde er sein Werk offiziell nicht verboten oder auch verbrannt, zum Beispiel bei der Bücherverbrennung. Ja. Welche Rolle spielte denn Hesse als Schriftsteller in der NS-Zeit?
Ja, tatsächlich ist er in Nazi-Deutschland offiziell kein verbotener Autor, aber er ist natürlich zum Teil verboten. Wenn man sich Hesses Werke anschaut, also das beginnt mit Unterm Rad, geht mit so diesem psychologischen Roman Demian, wo es ja eigentlich um die Anwendung von Theorien von C.G. Jung und Freud geht, setzt sich das fort mit Demian, mit dem Steppenwolf, so als einem ja, anarchistischen, selbstmörderischen Intellektuellen, setzt es sich weiter fort mit der Morgenlandfahrt und so weiter. Zitata ist auch kein Buch im Sinne der Nazi-Ideologie. Also eigentlich eignet sich Hesse überhaupt nicht dafür, so im Dritten Reich eine Rolle zu spielen. Nur wollte man erstens nicht alle wichtigen Namen auf einen Schlag verlieren. So in der öffentlichen Literatur, Wahrnehmung der Kulturkammern. Und zum anderen war es ja so, dass Hesse Autor des S. Fischer Verlages war. Samuel Fischer stirbt 1934. Der Verlag wird zwangsarisiert. Und ein Teil des Verlages unter dem Schwiegersohn von Samuel Fischer, Bären Fischer, geht ins Exil. Und der kann auch einen Großteil der Autoren mitnehmen. Wird alles sehr kompliziert verhandelt, erstaunlicherweise. Und den Restverlag von Fischer, der zurückbleibt, der arisierte Fischer Verlag, steht unter Leitung von Peter Suhrkamp, mit dem Hesse ein sehr enges Verhältnis hat. Suhrkamp ist natürlich das Gegenteil eines Nazis, aber er steht genau zwischen allen Fronten und bittet Hesse also eindringlich, also ihn nicht sozusagen mit all den Nazis alleine zu lassen, sondern das Werk, was man immer noch veröffentlichen kann, die Titel, vor allem seine Gedichte, auch das, ja, der Peter Kamen sind und einige so unverdächtig harmlose Titel, die werden auch immer noch in hoher Auflage gedruckt. Das möchte der Suhrkamp auf jeden Fall behalten, weil er lebt ja selbst sozusagen in der inneren Emigration in Nazi-Deutschland und versucht, so ein Programm zu machen, das denjenigen, die immer noch auch in Distanz zu dieser Nazi-Ideologie leben und echte geistige Nahrung suchen, dass denen auch etwas gibt. Und er muss natürlich gleichzeitig, damit dieser Verlag überhaupt bestehen bleiben kann, auch ja Nazi-Literatur mitdrucken, so was ja auch so für die Wehrmacht sozusagen sogar auch Kontingente mitgedruckt werden. Und ja, in diesem Kompromiss steckt Suhrkamp drin und Hesse ebenso. Und Hesse hat nur noch das doppelte Problem, er ist Schweizer Staatsbürger. Also diese eigentliche Frage, bleibt man im Land, ordnet sich unter, duckt sich und beschränkt sich auf etwas ganz und gar Harmloses? Oder wird man Emigrant, geht weg und hat dann die Freiheit unter beschwerlichen Bedingungen, aber auch wieder laut und deutlich etwas über die Verhältnisse in Deutschland zu sagen? Diese Frage stellt sich aufgrund seiner Lebenssituation als Schweizer Staatsbürger für ihn gar nicht mehr, weil er kann ja nicht als, also viele wollen in die Schweiz. Die Schweiz ist sehr restriktiv, also die nehmen kaum Leute auf. Das sind also auch zum Teil ganz schlimme Verhältnisse dort in der Schweiz. Und also es gibt viele nazifreundliche Politiker in der Schweiz zumindest, die jeden Konflikt vermeiden wollen und auch selber sehr nationalistisch im Sinne so einer Schweizer, so eine Abschottung auch so sich verhalten. Also es ist kein Land, was gerne Immigranten aufnimmt. Und also Hesse steht in der Situation, also was macht er? Also wird er jetzt Schweizer Autor, wenn er seinen Verlag in Deutschland und damit seine Leser, die Restleser sozusagen mit den Restbüchern ganz aufgibt oder nicht? Also weil die Option, wie Thomas Mann zu emigrieren, ist eher absurd angesichts des realen Elends vieler Flüchtlinge. Hesse als Schweizer Staatsbürger hatte diese Zwangssituation eben selber nicht. Also seine Frau ist Jüdin, ja, Ninon Dolbin kommt aus Czernowitz, seine dritte Ehefrau. Und er hat eben auch mit seinem Haus in Montagnola, also sehr viele Emigranten, die erste Anlaufstation da dort in der Casa Rossa bei ihm haben, zum Beispiel Heinrich Wiegand, ein Leipziger Musikkritiker, ein Kommunist, der gleich 33 flüchten muss und zuerst zu Hesse geht, also mit ihm befreundet, auch schon vorher war, eine Zeit lang bei ihm lebt und dann nach Italien weitergeht, wo er schon 1934 stirbt. Auch Peter Weiß und viele andere wenden sich zuerst an Hesse. Also er hat diese reale Funktion schon, auch eines Fluchtortes dort für kurze Zeit, jemand, der Leute aufnimmt und dass sie sich orientieren und dann weitergehen in der Regel, also versuchen in die USA zu kommen, oder? Also das in der Hinsicht ist er auch sehr eindeutig und sehr entschieden. Nur eben das, was sein schriftstellerisches Werk betrifft, steckt er tatsächlich in einer Zwangslage, was sein Selbstverständnis betrifft und was seine Lage betrifft. Der Versuch, den Kontakt zu Deutschland, wo eben nicht nur Nazis leben, nicht ganz abzubrechen, also das fällt Hesse auch nicht leicht, weil er hat wirklich keinerlei Sympathien für irgendwelche Nazis. Also überhaupt, das hatten wir ja vorhin schon besprochen, ist ihm ja Ideologie aller Art und Parteimenschen aller Art sind ihm zuwider. Und es ist auch nicht so, dass er jetzt so vollkommen unbehelligt wäre. Also es gibt 1936 einen Angriff von ihm in der neuen Literatur von Will Vesper, so die offizielle NS-Literaturzeitschrift. Und da schreibt dieser Will Vesper aufgrund der Tatsache, dass Hesse für eine schwedische Zeitschrift, also für Bonnier Literary Magazine, Rezensionen schreibt, schreibt dann dieser Will Vesper über Hesse, er verrät die deutsche Literatur der Gegenwart an die Feinde Deutschlands und an das Judentum. Also das ist schon ein heftiger Angriff, für den, wenn er in Deutschland gewesen wäre, sozusagen ins KZ gekommen wäre. Ja, was ja übrigens Peter Surkamp 44 auch passiert. Also alle Versuche Surkamps, diesen Fischer Verlag irgendwie so in der Schwebe zwischen unpolitisch und Zugeständnissen an die Reichsschrifttumskammer zu halten, scheitern ja. Und er wird denunziert und kommt 44 ins KZ, überlebt nur ganz knapp und später stirbt er dann ja auch an den Folgen dieser Haftzeit. Also auch Hesse ist nicht jenseits dieser brutalen Geschichte. Er ist so auf einem privilegierten Posten, das weiß er auch, aber im Grunde ist er nicht jenseits davon, sondern er kann nur sozusagen die Distanz, aus der er beschreibt, etwas vergrößern. Aber das Thema ist genau das gleiche, das Thomas Mann etwa in Kalifornien dann auch hatte. Also wenn Thomas Mann die Josef-Tetralogie schreibt, dann macht er das auch mit der Begründung, ich will den Nazis nicht den Mythos allein überlassen. Ja, also der Mythos hat auch eine Seite zum Humanen hin und darum schreibe ich diese große Josef-Geschichte. Ja, also und das ist ja auch etwas, was eben Hesse mit dem Glasperlenspiel auch versucht. Man darf den Nazis zum Beispiel den Ordensgedanken nicht alleine überlassen. Ja, es gibt auch einen Orden, so Hesse, der freien Geister und es gibt auch diese Form der Auserwähltheit, des Elitären auch, was zur europäischen Kultur im besten Sinne gehört. Und das beschreibe ich jetzt. so geht Tesse daran. Und es ist immer der Versuch, also den nicht sozusagen denen, die das auf die primitivste und instrumentalisierendste Weise, also ideologisch instrumentalisierende Weise benutzen wollen, dass diese großen Themen, die für Hesse wichtig sind, zu überlassen. Und das ist sozusagen das Thema dieser Jahre bis 43, als dann das Glasperlenspiel tatsächlich fertig ist. Aber wie vorauszusehen war, also Vorabdrucke gab es in der Neuen Rundschau, aber das Buch bekam keine Druckerlaubnis. So, und das konnte nur in der Schweiz bei Fritz und Wasmuth in Zürich erscheinen und eben nicht in Deutschland, wo es nach Hesses Meinung dringend hingehört hätte. Da war dann eben tatsächlich die Grenze dieses unpolitischen, humanistischen Sendungsbewusstseins von Hesse erreicht, was ihn dann auch schwer zusetzte, dass er dieses Buch eben nicht seinen Lesern in Deutschland zur Kenntnis bringen durfte, weil es schlicht verboten wurde. Da stieß er an die Grenze der Machtverhältnisse.
Wenn Sie das Glasperlenspiel gerade jetzt schon ansprechen, Sie haben ja nicht nur eine Biografie über Hesse geschrieben, Sie haben ja auch vor kurzem bei der Eröffnung einer Ausstellung geholfen, die sich da nennt Zwischen den Fronten, der Glasperlenspieler Hermann Hesse, die ja derzeit im Literaturhaus in Berlin zu sehen ist. Diesen Titel Zwischen den Fronten, den haben Sie schon erklärt. Angelehnt ist der Titel aber vom Glasperlenspieler quasi ja an sein berühmtes Werk, das Glasperlenspiel, was Sie auch schon erwähnt haben. Und laut dem Kurator Lutz Dittrich hat er sich diesen Ausstellungstitel noch aus anderen Gründen ausgesucht, also nicht nur, weil es sein bekanntes Werk ist, sondern tatsächlich an Anlehnung an Hesses Rolle im Nationalsozialismus. Mhm. Wie kam es denn zu dieser Bezeichnung Glasperlenspieler im Zusammenhang mit dem Themenfokus der Ausstellung?
Ja, also diese Ausstellung versucht ja den Brückenschlag von der politischen Situation, der politischen Bewertung auch Hesses, in dieser Zeit zu seinem Privatleben als Autor in Montagnola. Und da ist es ja so, dass er 1931 dann diese Verbindung mit Ninon Dolbin, seiner dritten Frau, eingeht und in ein neues Haus dann auch zieht, das ihm ein Mäzen, H.C. Bodmer, baut und auf Lebenszeit zur Verfügung stellt. Hesse mag das nicht, er ist eher ein Asket, er braucht das nicht. Aber da er nun zum dritten Mal heiratet, ist das sozusagen, ja, nicht seine Entscheidung. Und das Einzige, was er sich wünscht für dieses schöne neue Haus, in dem er einfach getrennt im Prinzip von seiner Ehefrau lebt, das ist alles ein Thema für sich mit zwei Eingängen und er ist wirklich ein Eigenbrötler hoch drei. Was er sich wünscht, ist eine Bocciabahn, ja, wo man also diese Kugeln dort dann so rollen kann. Und das ist so ein meditativer Sport, den Hesse sehr mag. Und aus dieser Analogie sozusagen, das Glasperlenspiel, also so dieser geistigen, raffinierten Denker und der Glasperlenspieler eben so als Artisten gesehen, kam dann auch der Gedanke, Hesse ist ja auch jemand, der in seinem eigenen Garten nicht darauf verzichtet, mit Kugeln zu spielen. Und diese Kugeln stoßen ja auch aneinander und dann geben sie sozusagen, verändern sie ihren Lauf, bekommen eine ganz neue Richtung, die durch den Zusammenprall, also durch den Zufall, den Augenblick auch bestimmt sind. Und das ist etwas, was man also nicht vorhersehen kann. Und das ist so sollte so eigentlich auch die Metapher für diese Ausstellung sein. Also ja, Hesse ist auch jemand, der den Geschicken ausgesetzt ist. Er ist da eben nicht im luftleeren Raum, sondern Teil dieser europäischen Geschichte, die also ein Kampf gegen diese Form der Versklavungspolitik der Nazis eigentlich, also alle freien Geister, nicht nur Europas, der ganzen Welt, müssen ja gegen diese Gleichschaltungsideologie und gegen diesen Typus des Welteroberers wie kämpft man dagegen, ja? Und Hesse ist eben jemand, der eben sagt, naja, nicht ich, jedenfalls nicht mit Waffen und auch nicht mit polemischen Zeitungsartikeln. Und da ist dieses Bild, ja, er spielt mit Kugeln, aber in einem höheren geistigen Sinne hat das dieses Spiel, das Spiel mit, also der Ernst des Spiels ist auch einer, ohne den der Geist kein Freier ist. Nicht? Das ist der eigentliche Gedanke dabei gewesen. Und also nach 1945, als er dann den Nobelpreis bekommt, also die Parteien wieder aufeinanderprallen. Also einerseits die Nationalisten in Deutschland, die sagen, wieso dieser Schweizer Leckerli-Fresser, wieso kriegt der denn jetzt den Nobelpreis? Er hat hier wieder die Bombennächte nach Stalingrad irgendwie miterlebt. Das sind die einen und auch die Emigranten, also Hans Habe als Beispiel, der dann als amerikanischer Offizier in die amerikanische Besatzungszone kommt und Zeitung, Radiosender gründet, mit dem Hesse aneinander gerät. Und dieser Hans Habe schreibt Hesse eben wohl wissend, dass er ja in Nazi-Deutschland nicht verboten war, also mit einem Teil seiner Werke wenigstens, schreibt also an eine Zukunft Hermann Hesses in einem Nachkriegsdeutschland als Autor, glauben wir nicht, ne? Also diese Stimme der Emigranten, die ihm tatsächlich auch vorwerfen, er hat sich politisch eben nicht deutlich gegen die Nazis geäußert. Also die Position gibt es auch und aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte ist ihnen das ja auch nicht vorzuwerfen, dass die sagen, und da gibt es jemanden, der hat die ganze Zeit über, haben wir nichts von dem gehört, während wir hier gekämpft haben. Ne? Also diese Positionen, die gibt es und mit denen ist Hesse auch gerade, als er den Nobelpreis bekommt, sehr stark konfrontiert. So stark, dass er dann flüchtet. Er kommt, geht ja weder zur Verleihung des Nobelpreises, noch lässt er sich interviewen. Er begibt sich in eine psychiatrische Klinik nach Marien und ist da für einige Wochen verschwunden. Das ist so typisch Hermann Hesse, der einfach auch nicht umgehen kann mit so einer Flut von Meinungen und von ja, so diesem, was er auch in der Kritik des feuilletonistischen Zeitalters dann auch, also dieses Überbordende von Kunstgewerbe, eigentlich von Feuilleton als kleiner Kunst sozusagen, aber das ist eben das, was den großen Geist, um den es in Hesse immer geht, eher schadet. Und er selber hält das eben auch rein nervlich nicht aus. Und dass Hesse jetzt also niemand ist, der unbeschädigt aus dieser Zeit, wie keiner, der in dieser Zeit irgendwie sich artikuliert und verhalten hat, also dass Hesse auch da nicht hindurchgeht als jemand, der da so eine reine Lichtgestalt nur ist, das zeigt diese Ausstellung auch, ohne dass man jetzt ihm irgendeinen moralischen Vorwurf machen kann. Aber es gehört eben auch zur Geschichte zu sehen, dass viele von Hesses frühen Texten, da er ja nicht verboten war, auch seine Rechte aus Deutschland nicht abgezogen hat, dass die dann vor allem von der Auslandspresse, die auch aus Berlin gesteuert war, also bis hin zur Krakauer Zeitung, zur Pariser Zeitung, also alle Teil der gleichgeschalteten Nazi-Presse, dass die sich in Hesses Werk bedienten und neben irgendwelchen Hetztexten plötzlich ein Gedicht von Hermann Hesse dann stand. Und das ist natürlich etwas, ja, also das hat er erstens nicht initiiert, zweitens wahrscheinlich nicht einmal gewusst und auch dafür kein Geld oder irgendwas bekommen, aber es wurde gemacht mit seinem Werk. Er konnte und er hat es in gewisser Weise zugelassen, weil er als Autor in Deutschland präsent blieb auf eigenen Wunsch. Also diese Form der Instrumentalisierung und des Missbrauchs seiner Texte gehörte dann eben mit dazu. Auch dass Texte von ihm in Frontausgaben mit abgedruckt wurden auch. So, also das passierte eben auch. Das darf man eben nicht verschweigen. Und das ist so ein kleiner Schatten auf dem Werk. Aber ich würde es ihm selbst natürlich nicht vorwerfen, weil das, was er wollte und was er hauptsächlich auch getan hat, ja in eine ganz andere Richtung ging.